Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir beamen uns jetzt 50 Jahre zurück im Zeitkanal, denn wir werden gleich über ein Buch reden, das den Sound der 70er lebendig macht und auch die Geschichte von diesem Song hier erzählt. Geschrieben und spontan aufgenommen von Crosby, Stills, Nash & Young. Und zwar nachdem die Nationalgarde Proteste gegen den Vietnamkrieg an der Kent State University blutig niedergeschlagen hatte. Hier ist der Song Ohio. Ohio von Crosby, Stills, Nash & Young. Mit der Geschichte zu diesem Song geht eine 10-jährige Reise los, chronologisch durch ein Jahrzehnt, das der Autor, Musikjournalist und Radiokollege Ernst Hofacker als Teenager und Twen erlebt hat. Sein Buch, Die 70er, der Sound eines Jahrzehnts, ist gerade im Reklamverlag erschienen und wir blättern jetzt ein paar Seiten in dem Buch auf. Ernst, ich grüße dich.
Hallo, schönen guten Tag.
Warum ist gerade dieser Song Ohio ein guter Starting Point für dein Buch, mal abgesehen davon, dass er natürlich ganz am Anfang des Jahrzehnts erschienen ist?
Ja, also ich denke mal, die Geschichte von Ohio erzählt ja vom Kent State Massacre, vom sogenannten. Das ist gewesen Anfang Mai in Ohio in den USA. 1970, da sind bei Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg 4 Studenten erschossen worden. Davon handelt dieser Song. Und das illustriert natürlich perfekt die Rolle, die Rockmusik zu dieser Zeit gespielt hat, quasi als Sprachrohr von Jugendkultur, als Medium der Reflexion in gewisser Weise auch, nicht?
Ja, und ist dadurch ja auch noch ein Song, der so den fließenden Übergang markiert, ne? Vom Hippie-Zeitalter, wo der Vietnamkrieg natürlich auch schon ein Thema war, zu den 70er Jahren, die sich dann aber doch deutlich von diesem Peace-and-Love-Feeling abgesetzt haben. Insgesamt auch nicht so ein ganzheitliches Bild abgeben, wie dann die 60er es taten oder dann nachher die kalten 80er. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass die 70er so ein bisschen auseinanderfleddern?
Ja, also auseinanderfleddern ist vielleicht gar nicht mal so, finde ich, das richtige Wort. Es ist eigentlich der Punkt, dass die Rockmusik, die ja zu dem Zeitpunkt so um die Wende in die 70er Jahre hinein quasi zum dominierenden Mainstream-Pop-Stil wurde, dass also die Rockmusik zu der Zeit anfing, sich wahnsinnig zu verästeln, also unheimlich viele neue Unterstile, Subgenres dann ausbildete, beispielsweise den Metal, nicht? Prog-Rock, Jazz-Rock, Classic-Rock und eben auch dieses Singer-Songwriter-Ding, was ja beispielsweise durch Crosby, Stills, Nash & Young und Ohio in gewisser Weise repräsentiert wurde. Und dann kamen natürlich noch ganz neue Entwicklungen hinzu, so im Laufe der Jahre, nicht? Die ersten Elektronik-Sachen, Jamaika mit dem Reggae, der Soul, der sich entwickelt hat, erstmal weiter zum Funk und dann auch zu Disco. Das ist natürlich eine riesige Vielfalt, die da in einem relativ kurzen Zeitfenster von etwa 10 Jahren sich entwickelt hat in
Absolut.
Den 70er Jahren.
Man könnte jetzt noch Hip-Hop und am Ende des Jahrzehnts Punk hinzufügen.
Genau.
Also das meinte ich mit auseinanderfleddern. Mhm. Du sagst verästeln, ich sag fleddern.
Gut, wir kommen auch selber raus.
Wir haben gestern eine Studie vorgestellt, in der es um die Herausbildung von Musikgeschmack geht. Im Schnitt sind heutzutage heranwachsende Pop-Interessierte 13 Jahre alt, wenn sie sich für eine Lieblingsband entscheiden. Du bist als 13-Jähriger tatsächlich in die 70er gestartet. Wie hieß denn deine erste Lieblingsband? Status Quo zum Beispiel?
Nee, Status Quo nicht. Obwohl ich fand Piledriver, ich glaube, das ist 72 erschienen, fand ich ja schon super. Aber tatsächlich, als ich 13 war, da war meine erste echte Lieblingsband waren die Rolling Stones zu dem Zeitpunkt. Die hatte ich da für mich entdeckt und dann ein, zwei Jahre später habe ich dann mein erstes Konzert erlebt und das war The Who. Und danach war sowieso nichts mehr wie vorher. Aber ich habe natürlich auch Glück gehabt, dass ich von zu Hause gleich eine sehr breite musikalische Palette mitbekommen habe. Also meine Eltern haben auch Jazz, Swing und Cool Jazz gehört, Schlager natürlich, Chanson, Musical, die Don-Kosaken oder auch Klassik. Also da war ich schon relativ weit eigentlich für mein Alter.
Jetzt hast du uns die Steilvorlage gegeben für einen Song, den wir jetzt mal hören werden, während wir weiter in deinem Buch blättern. Und zwar einen Song von eben dieser Band, die dich dann umgehauen hat, The Who, mit ihrem Song aus dem Jahr 71, Baba O'Reilly. Das ist ein grandioser Song von The Who aus dem Jahr 1971. Was für ein unglaublicher Sound, den Pete Townshend aus einer der ersten voll elektronischen Orgeln da herausgeholt hat. Und es ist auch ein Abgesang auf die Woodstock-Generation. Die Geschichte dieses Songs wird auch erzählt in dem Buch Die 70er, der Sound eines Jahrzehnts. Und darüber spreche ich nach wie vor mit dem Autor, mit Ernst Hofacker. Ernst, Autobahn von Kraftwerk erschien erst 74, also 3 Jahre später. The Who waren für eine Rockband früh dran mit diesen elektronischen Sounds. Um diesen Song herum hätte Pete Townshend gern eine wahnwitzige Zukunftsrockoper geschrieben. Daraus wurde zwar nichts, aber die 70er waren offenbar besonders visionär. Woran lag das?
Das ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten, aber gehen wir mal davon aus, dass die junge Generation der frühen mittleren 70er Jahre natürlich geprägt war von diesem großen und, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, auch etwas naiven Zukunftsglauben. Ich war also Anfang der 70er hat man durchaus gedacht, dass man im Jahr 2000 dann beispielsweise mit eigenem Raketenantrieb jeder Einzelne zur Arbeit fliegt und alle Krankheiten besiegt sein werden und man irgendwelche Kolonien auf dem Meeresboden oder sonst wo hat. Das war durchaus in den Köpfen der Leute drin, und die 60er Jahre hatten ja gesellschaftlich und kulturell unheimlich viele Mauern eingerissen. Da gab es also jede Menge zu entdecken. Gleichzeitig aber gab es eben auch Leute wie Pete Townshend, also erste quasi kritische Geister, die der ganzen Sache dieser wunderschönen neuen Gegenkultur so ein bisschen auf den Zahn gefühlt haben. Mhm. Und also Stichwort Charles Manson mit seinen mit den Morden da in Sharon Tate und so weiter. Oder aber auch, was damals ein großes Thema war, die Doppelmoral oder vermeintliche Doppelmoral von vielen Musikern, allen voran Rolling Stones. Nicht das alte Thema, was die Stones schon immer umgeben hat, dass sie auf der einen Seite immer von Revolution singen, auf der anderen Seite aber die höchsten Eintrittspreise nehmen, nicht?
Genau, das gehört bei den Stones zusammen. Jetzt haben wir Kraftwerk schon erwähnt. Es gibt eine herrliche Szene mit Kraftwerk, die du nacherzählst. Einen kuriosen Auftritt der Band beim ZDF, 73 war das, glaube ich, in der Kultursendung Aspekte. Mit so einem selbstgebastelten elektronischen Drumpad treten die da auf, zu dritt. Kanntest du diese schöne Geschichte schon oder hast du die im Laufe der Recherche entdeckt nochmal?
Die habe ich im Laufe der Recherche entdeckt. Also ich habe einfach mal ein bisschen gesucht. Natürlich, wo sucht man? Auf YouTube sucht man. Was es so an frühen Auftritten von Krautrock-Bands in dem Bereich, im Elektronikbereich gab. Und da bin ich dann eben auf diesen Auftritt gestoßen. Den kann man bei YouTube sehen, Kraftwerk bei Aspekte. Und da hatte mich dieser nette Herr, der das Ganze ansagt, der hatte mich sehr fasziniert. Und dann habe ich versucht, den ausfindig zu machen und habe ihn tatsächlich gefunden. Das ist mittlerweile ein freundlicher älterer Herr, der in Berlin lebt, Michael Stefanowski, ehemaliger ZDF-Redakteur, damals noch blutjung. Und mit dem habe ich mich sehr viel über diese Zeit und über diesen Auftritt und über Kraftwerk speziell unterhalten, und er hat mir ein paar schöne Geschichten erzählt.
Das ist eine von vielen lesenswerten Anekdoten, die Ernst Hofacker erzählt in seiner Chronologie Die 70er, der Sound eines Jahrzehnts, erschienen in einer sehr schönen bebilderten Hardcover-Ausgabe im Reclam Verlag, Preis 28 Euro. An dieser Stelle wärmstens empfohlen. Vielen Dank, Ernst.
Ja, gerne.
Und ich würde sagen, du gehst jetzt ran an die 80er, oder?
Das wäre der nächste Schritt hier.
Wir hören einen Song aus dem Jahr 1979, der den Übergang gut markiert zu den 80ern, in dem Punkgeschichte, Disco-Sound und auch schon die Untergangsstimmung vereint sind. Atomic von Blondie.
Radio 1. Nur für Erwachsene.